Muss ich das mit herzlich willkommen bei Mikrowelle?
Ja.
Echt?
Ja. Das wird vor unserer Folge geschnitten.
Kann man das auch noch schneiden?
Mhm.
Herzlich willkommen bei Mikrowelle, dem Radiomagazin der HBKSA. Mein Name ist Dagmar Zeller und ich bin im Prüfungsamt tätig.
Die HBKSA Nachrichten mit Maximilian Holl. Politik. An der HBKSA wird derzeit angeregt über Ideen zur Zukunft der Hochschule und der Lehre in den Studiengängen diskutiert. Angestoßen wurde die Diskussion durch die neue Auflage des Hochschulentwicklungsplans. Eine weitere Runde, bis zu der man sich aktiv einbringen kann, findet am 9. Januar in der Aula statt. Rundgang der HBK. Schon mal das Datum sichern. Am 1. Februar um 18 Uhr wird der Rundgang der HBKSA eröffnet. Um 19 Uhr folgt dann die Eröffnung des Hager-Preises in der Galerie. Papercut Shutdown. Lösung für die Probleme beim Ausdrucken im Haupthaus in Sicht. Das Papercut Druckabrechnungssystem soll zeitnah außer Betrieb genommen werden und Ausdrucke über die studentischen Verwaltungsbeiträge finanziert werden. Designbazar 2018. Noch bis zum 22. Dezember ist der Designbazar in der Fröschengasse 12 geöffnet, täglich von 11 bis 19 Uhr. Die Produkte stehen in diesem Jahr unter dem Motto Brauchbar. Wischiwaschi-Ausstellung in Berlin. Wer von unseren Hörern nicht im Saarland ist, aber bis zum 1. Februar vielleicht nach Berlin kommt, kann Wischiwaschi-Arbeiten des Ateliers Langendorf in Freddy Leck sein Waschsalon sehen. Soweit die Meldungen.
Hi, hier sind wir wieder mit unseren 5 Minuten.
Ding! Stellt euch einen Kopierer vor, der besonders laut und besonders schwer ist. So ungefähr sieht ein Risograph aus. Und darum geht es heute.
Reden wir erstmal über die Technik. Jede Farbe wird separat gedruckt und somit werden erst einmal farbseparierte Druckschablonen erstellt. Der Riso macht das mit einer sogenannten Masterfolie aus Polyester-Harzfilm auf Papier, die thermografisch belichtet wird. Diese Vorlage sollte dazu am besten aus Graustufen bestehen. Der Master wird dann vollautomatisch über die Drucktrommel gespannt. Diese Drucktrommel beinhaltet eine Farbkartusche, aus der die Farbe durch Rotation durch ein Stahlsieb und die belichtete Masterfolie auf das Papier gedrückt wird. Was man dazu sagen muss, ist, dass man eine Trommel nur mit einer Farbe verwenden kann, da diese sehr aufwendig zu reinigen sind.
Das Ganze hat aber auch viele Vorteile. Zum Beispiel die Geschwindigkeit. In keinem anderen Druckverfahren kann man so schnell Schablonen erstellen und dann 150 Seiten pro Minute drucken. Außerdem ist die Farbe besonders umweltfreundlich. Farben bestehen nämlich aus Sojaöl. Diese Tinten enthalten niedrige Mengen an flüchtigen organischen Verbindungen und die Verwendung von ihnen führt zu niedrigeren Mengen an Luftverschmutzung aus toxischen Emissionen. Das macht sie gesundheitlich viel verträglicher. Der Hype in den letzten Jahren um den Riso ist aber nicht nur wegen dem Umweltaspekt entstanden, sondern auch wegen der Farben, die besonders leuchtend und satt sind. Künstler und Designer aus aller Welt erfreuen sich daran und an dem günstigen und schnellen Verfahren. Beispiele für eine künstlerische und farbenfrohe Publikation im Geiste des Riso-Druckens wäre Wobby, ein Magazin einer holländischen Gruppe namens Wobby Club, das vierteljährlich erscheint. Illustratoren und Künstler werden dazu eingeladen, ein Thema auf ihre Art zu bearbeiten und es entstehen super bunte und inspirierende Hefte. Ihr solltet euch das unbedingt mal anschauen.
Welche Instagram-Seite wir auch auf jeden Fall empfehlen können, ist die von Jo Frenken. Der ist der Leiter des Charles Nipels Lab for Printing and Publishing an der Jan van Eyck Akademie in Maastricht. In ihrer Werkstatt beschäftigen sie sich viel mit dem Thema Risografie und das seht ihr auch auf der Seite. aber es wird auch einen Fokus auf Siebdruck, Hochdruck und Mimeographie gelegt. Also schaut euch das unbedingt mal an.
Hallo, mein Name ist Maximilian Holl und ich bin heute im Interview mit Felix Gropper, 26 Jahre, studiert seit 2012 an der HBK Saar.
Das bitte nicht dazu sagen, ich finde das klingt traurig. Also Felix Gropper, 23 Jahre jung, ist seit 4 Jahren hier an der HBK und hat jetzt schon sein Diplom gemacht. Toll.
Ja, und sein Diplomthema lautet satirische Satire, inserieren Satire. Und das war eine Neuauflage des ehemaligen saarländischen Satirezeitschrift Der Tintenfisch.
Ja, aber du hast den Titel abgekürzt. Er ist in Wirklichkeit viel länger. Aber ja. Gut, der würde die Sendezeit sprengen. Aber gut.
Felix, wie bist du auf den Tintenfisch gekommen?
Ganz banal eigentlich. Wir hatten, glaube ich, vor 3 Jahren beim Comic-Symposium dieser Veranstaltungsreihe von Jonathan Kunz und Joni Meyer, den Roland Stegulinski zu Gast. Das war der letzte Überlebende der ursprünglichen Tintenfisch-Redaktion gewesen. Und es hat mich damals interessiert sehr. Ich habe das irgendwie immer im Hinterkopf behalten. Und als es dann darum ging, was ich denn jetzt mal so als Diplom-Thema mache, weil ich musste dann auch irgendwann mal anmelden, kam mir das wieder in den Sinn. Und da ich gerade in die Richtung gegangen war, fand ich das ein sehr passendes, interessantes Thema, das sowohl historisch als auch humoristisch sehr interessant ist, ja.
Die Exemplare, die du dann gedruckt hast von dem Tintenfisch der Neuauflage, hast du ja in lokalen Kneipen ausgelegt. Gab es da Feedback von den Lesern?
Ja, also es war eine kleine Auflage, von daher war jetzt auch nicht zu erwarten, dass ich bestürmt werde, aber doch, ich habe überraschend viel Feedback bekommen, überwiegend positiv auch. Was mich am meisten gefreut hat, dass mir ein mir fremder Mensch 10 Euro überwiesen oder überbringen ließ, weil er so begeistert war, dem Tintenfisch. Ich habe ihn mittlerweile kennengelernt, sehr nett.
Und gab es auch mal negatives Feedback, zum Beispiel von Personen, die ja in deinen Satire-Magazin auch drin vorkommen?
Nicht direkt, nein. Also es gab Dinge, die kontrovers diskutiert wurden, weil das war auch Teil des Konzeptes, Grenzen zu übertreten oder wirklich sehr tabulos an manche Themen ranzugehen, manchmal auch geschmacklos. Das war klar, dass das nicht jedem gefällt und das war auch so, aber ich würde sagen, das ist alles im Rahmen geblieben. Ja. Aber gut, ich meine, es war ja jetzt nicht Ziel der Arbeit, Leute zu ärgern. Darum habe ich das jetzt auch nicht irgendwie Leuten aufs Butter geschmiert, die das vielleicht verletzen könnte. Ich habe es tatsächlich eher im Nauwieser Viertel verteilt. Das ist ja ein Viertel hier in Saarbrücken, wo man davon ausgehen kann, dass das eher einer Zielgruppe entspricht, die dafür empfänglich ist.
Also würdest du das, wenn man jetzt sagen würde, je schärfer die Reaktion, desto besser die Karikatur, würdest du das unterschreiben?
Nein, nein. Also ich meine, das kann nicht das einzige Ziel einer Karikatur oder einer satirischen Aktion sein, jemanden zu treffen. Man muss dabei ja auch irgendwie was aufdecken, was bloßstellen. Es kann durchaus mal einhergehen, dass man sagt, wenn irgendeine Aktion so stark war, wenn der Aufschrei so groß war, dass was auslöst, dass es dann noch mehr Effekt hat natürlich. Aber wenn es nur darum geht zu provozieren, dann ist das ja irgendwann nicht mehr Satire, sondern einfach nur beleidigend. Ja. Also ich finde, das ist halt wirklich dieser Drahtseilakt, dass man, also ich bin hundertprozentig der Auffassung, dass Satire alles darf und alles dürfen muss. Aber natürlich ist nicht alles Satire. Also das ist ja auch gerade vom rechten Spektrum kommen ja auch Aktionen, die bestimmte politische Richtungen dann als Satire verkaufen, wo ich aber sagen würde, das ist einfach nur rassistische Scheiße. Und das ist dann nicht satirisch.
Gibt es einen Ansatz, was eine gute Karikatur dann ausmacht?
Kommt drauf an. Also wenn ich jetzt nur einen Cartoon zeichne, um irgendjemanden vors Bein zu pissen, dann weiß ich nicht, ob das so großartig ist. Also ich finde, ein Cartoon ist in erster Linie dazu da, um jemanden zum Lachen zu bringen. Und im Idealfall sogar zum Lachen zu bringen und auch vielleicht zum drüber nachdenken über bestimmte Sachverhalte. Wenn ich jetzt nur jemanden beleidigen will, dann kann man darüber streiten, ob das Satire ist. Das sollte auch, natürlich ist das manchmal ein Mittel, was sinnvoll ist, was nutzt. Aber, also ich finde es jetzt nicht, dass es immer das erste Ziel ist. Man kann natürlich sagen, ich weiß nicht, das sind ja oft so, die katholische Kirche reagiert ja bei sowas immer sehr angefasst zum Beispiel. Da gab es ja, Titanic hatte da ja auch jahrelang Rechtsstreitigkeiten. Natürlich ist eine Provokation dann auch ein Mittel, die eine Aktion vielleicht nochmal ein bisschen schöner macht und größer. Aber die Titanic hat das ja auch immer nur gemacht, weil die katholische Kirche das vielleicht auch in bestimmten Bereichen verdient. Darum denke ich, sie haben das ja nicht gemacht, um Herrn Ratzinger zu ärgern. Zumindest nicht nur.
Sind es dann gesellschaftliche Veränderungen, die angestoßen werden von Satire?
Ja, also angestoßen, es kann natürlich nicht Satire wird nicht die Welt verändern, das ist klar. Aber ja, Anstöße, Denkanstöße liefern, das ist, denke ich, schon möglich, ja. Und ich meine, wir haben ja auch tatsächlich ein paar Feinheiten wurden wirklich verändert, also wenn man darüber nachdenkt, man darf inzwischen Majestäten beleidigen.
Oder Erdogan mit Jan Böhmermann.
Aber darf man, also das sind ja leichte Veränderungen. Oder auch die Zulässigkeit von Parteien bei Bundestagswahlen ist auch leichter gemacht worden. Und ich denke, das ist auch ein Verdienst von der Satirepartei, Die Partei. Und das finde ich schon, sind gute Erfolge von Satire, wo es gelungen ist, unsere Demokratie zu schützen, zu verbessern. Aber es ist natürlich jetzt nicht der ganz große Wurf, aber das muss es ja auch nicht.
Welche Satire-Magazine liest du am liebsten?
Der Bereich ist ja heutzutage sehr ausgedüngt. Also ich lese gerne Eulenspiegel und Titanic. Also Titanic mehr, Eulenspiegel habe ich erst so vor kurzem für mich entdeckt. Hängt aber auch damit zusammen, dass in dem Bereich lustigerweise Deutschland wirklich noch geteilt ist. Und Titanic den Westen besetzt und Eulenspiegel den Osten Deutschlands. Ich hatte auch ganz gern Charlie Hebdo gelesen, aber die deutsche Ausgabe wurde ja eingestellt vor einem Jahr etwa. Ich spreche kein Französisch. Gut, ansonsten Postillon ist ja durchaus auch manchmal satirisch. Lese ich auch ab und an, aber nicht so intensiv wie die Titanic oder Eulenspiegel.
Abschließend, hast du noch einen Musikwunsch für unsere Hörer?
Ich weiß nicht, also hast du einen? Oder dann wünsche ich mir Afrika mit Toto. Umgekehrt. Nein, pass auf. Ich wünsche mir die neue Version von Afrika von Pitbull. Die ist richtig scheiße. Ja, warum weiß ich nicht. Aber muss ich gerade dran denken.
Vielen Dank, Felix.
Ja, bitte. I've been overlooked, slept on, stepped on, left for dead. Always against all eyes like Pac said. I'm the living Great Gatsby. But these boys are watching quick and disappear like Banksy. From ocean to ocean, sea to sea, I'm something that you gotta see. Gonna take a love to drag me away.
thing gon' last. Still got love for these streets, 3-0 fat till I die. Still got love for these beats, that's why I spit this fire. You can catch me on the beach, especially on the island. Took over my city, now it's time for the world. I live it, they rap it, there's a difference, girl. Getting paid more than athletes, man, life is sweet. GM on the status, Papa, watch me.
Gonna take a lot to drive me away.
Quick on my feet. Now I say sleep is the cousin of death, so I don't sleep. These boys act like they hard, but we know that they sweet. They wouldn't bust a grape at a food fight, Papa, please. Went from rapping with them boys with a mouth full of gold to hanging with Slim Jr. down in Mexico. Take it with a grain of salt and a pound of gold. The game is to be sold and not told. Let's go.
Gonna take a lot to drive me away.
Wie kann ich einen Menschen vor einer drohenden Gefahr warnen? Je nachdem, wie akut die Gefahr ist, kann ich ihn einfach darauf ansprechen oder ihm zurufen, pass besser auf da vorne. Wie warne ich aber heute den Menschen von morgen? Ich könnte einfach ein Schild mit meiner Botschaft an der Gefahrenstelle aufstellen, was darauf aufmerksam macht. Wenn die Gefahr nun aber in 1 Million Jahre immer noch besteht und tödlich ist, reicht vielleicht ein Schild nicht mehr aus. Warum sollte ich Menschen in so vielen Jahren vor etwas warnen müssen? Bis dahin sind wir doch alle tot. Berechtigter Ansatz, was, wenn aber die Menschheit dennoch bis dahin überlebt? Wie kann ich sie auf Gefahren aufmerksam machen, die unsere bzw. die Vorgängergeneration zu verantworten hat? Diese Probleme stellen sich, wenn es um den Umgang mit Atommüll geht. Dieser wird in tausenden von Jahren immer noch tödlich sein und so entsteht die ethische Verantwortung, diese Stoffe aus der Biosphäre fernzuhalten. In abgebrannten Brennstäben enthaltene Transurane wie Plutonium-239 senden auch nach zehntausenden Jahren noch erhebliche Mengen Strahlung aus. Erst nach 100.000 Jahren sinkt die Aktivität der eingelagerten Brennstäbe unter den Wert von Natururan, das man zumindest für kurze Zeit mit den Händen anfassen kann. Vergleichbare Probleme gibt es wenige. Landminen, Weltraumschrott, aber auch Gentechnik wären solche. Von den meisten geht aber bei weitem keine so große Gefahr aus wie von atomaren Überresten. Die USA waren die ersten, die sich dieser Problematik annahmen, und so rief das Energieministerium 1980 die Human Interference Task Force ins Leben. Diese bestand aus Ingenieuren, Anthropologen, Nukleartechnikern und Verhaltensforschern. Es entstand eine neue Richtung der Wissenschaft, die Atomsemiotik. Der Begriff kommt von Semiotik, die Wissenschaft der Zeichensysteme, beispielsweise Verkehrszeichen, Bilderschrift, Formeln, aber auch Sprache und Gestik. Die Ergebnisse waren jedoch zunächst relativ ernüchternd. Man könnte Atommüll vielleicht für einige tausend Jahre sicher verwahren, wenn man die Städte gut kennzeichnet, heißt es in dem Abschlussbericht der Gruppe. Ihnen schwebte eine Art modernes Stonehenge vor, auf dessen Säulen vor dem gefährlichen Erbe unter der Erde gewarnt wird. Diese Entwürfe wurden in den 90ern erneut aufgegriffen, als es um die Planung eines Endlagers für Transurane aus der Atomwaffenproduktion der Waste Isolation Pilot Plant in New Mexico ging. Wieder sollten sich Wissenschaftler, Science-Fiction-Autoren und Künstler Gedanken darum machen, wie man die Städte nach ihrer geplanten Versiegelung 2033 kennzeichnen sollte. Im Rahmen dieses Projekts entstanden viele spannende Entwürfe. Allen liegt zugrunde, dass wenn man Konzepte für so ferne Zukunft entwickeln muss, man gleichzeitig auch eine Art Zukunftsvision entwerfen muss. Staatliche Institutionen überdauern selten mehr als einige hundert Jahre, Religionen hingegen können mehrere tausend Jahre überdauern, überliefern aber meist nur Mythen und kein gesichertes Wissen. Die US-Regierung setzte das Ziel auf 10.000 Jahre fest. So lange sollten die Stoffe sicher verschlossen sein. Wie vorhin schon erwähnt, werden diese Stoffe länger als 10.000 Jahre existieren, jedoch fand man, dass alles andere den menschlichen Horizont bei weitem übersteigen würde. Um das Ganze einzuordnen, die schriftlich tradierte Geschichte der Menschheit geht mit der Keilschrift ca. 5.000 Jahre zurück. Und selbst dieses Schriftsystem kann heute nur von Experten entziffert werden.
Vor 10.000 Jahren war die Menschheit gerade an dem Punkt, an dem sie anfing, sesshaft zu werden und Ackerbau zu betreiben. Man kann also davon ausgehen, dass wir mit den Menschen in 10.000 Jahren genauso wenig gemeinsam haben, wie die Menschen vor 10.000 Jahren mit uns. Somit scheiden schon einmal viele Entwürfe und Ideen aus. Sprache, der naheliegendste Ansatz, hat eine Halbwertszeit. Sprache ist im stetigen Wandel und vermutlich kann unsere Sprache in der Zukunft nicht mehr verstanden werden. Shakespeare beispielsweise verwendet viele für uns unbekannte und veraltete Wörter und ist gerade einmal 400 Jahre alt. Beowulf, ein frühmittelalterliches episches Heldengedicht, verfasst in etwa 700 nach Christus, also vor ca. 1300 Jahren, ist für uns heute kaum mehr verständlich. Symbole zog man auch in Betracht. Da liegt natürlich der Totenkopf inklusive gekreuzter Knochen sehr nahe, ein Symbol, welches meist mit Tod assoziiert wird. Aber selbst dieses Symbol hat schon einen Bedeutungswandel hinter sich. Bevor es, vor allem im Seefahrerkontext, als Symbol für Verstorbene aufgegriffen wurde, stand der Schädel als Zeichen der Wiedergeburt und ist so auf christlicher Kunst zu finden. Es gab auch wirklich gute Ansätze mit Bildergeschichten, die sich dazu eignen, Symbole zu erklären und Entwicklungen darzustellen. Jedoch gibt es auch hier wieder die Möglichkeit, die Dinge falsch zu verstehen. Die Panels können falsch herumgelesen werden und so wird beispielsweise aus der tödlichen atomaren Gefahr ein wiederbelebender Jungbrunnen. Auch wurden Ideen entwickelt, die die Formung der Landschaft in der Umgebung beinhalten. Mike Brill ist ein Landschaftsarchitekt, der Landscape of Thorns entwarf. Landscape of Thorns besteht aus riesigen steinernen Dornen, die scheinbar den Boden durchbohren. Er war der Ansicht, dass nicht zwingend Informationen übermittelt werden müssen. Seine Dornen sollten in erster Linie angsteinflößend sein und Respekt erzeugen. Leider würde so eine beeindruckende Architektur eher die Menschen anlocken, man denke an den Tourismus. Generell sind sich viele Wissenschaftler einig, dass atomare Überreste eher gefährdet als gefährlich sind. Zwei Philosophen, François Bastide und Paolo Fabbri, waren der Überzeugung, dass das beständigste Gut der Menschheit Kultur ist. Religion und Folklore erhalten sich verhältnismäßig lange und so wollten sie einen künstlichen Mythos erschaffen. Sie sahen vor, Katzen genetisch zu verändern, dass diese über Farbänderungen in ihrem Fell auf atomare Strahlung reagieren und somit als lebendiger Geigerzähler funktionieren. Anschließend sollen diese Katzen ausgesetzt werden und Geschichten und Lieder über diese Katzen geschrieben werden, mit der Moral, dass wenn die Katzen ihre Farbe ändern, man besser die Beine in die Hand nehmen sollte. Ich schätze, dass dieses Thema uns auch in Zukunft noch weiterhin beschäftigen wird. Deswegen hören wir jetzt den Song 10.000 Year Earworm to Discourage Settlement Near Nuclear Waste Repositories Don't Change Color Kitty von Emperor X.
Don't change color kitty, keep your color kitty, stay that pretty gray. Don't change color kitty, keep your color kitty, keep sickness away. Don't change color kitty, keep your color kitty, please, cause if you do, for glow your luminescent eyes, you're all gonna have to move. Don't change color kitty, keep your color kitty, stay that pretty gold. Don't change color kitty, keep your color, it will keep you from the cold. So don't change color kitty, keep your color, cause you need your kind around. The minute you change your looks, we're bringing you with us out of town. So don't change color kitty, keep your color kitty, no I don't know why. Don't change color kitty, keep your color kitty, God said it's not right. So don't change color or flash your eyes, cause Lord knows if you do, I hope you think it's cozy in your travel case, because it's time to move. So don't change color kitty, keep your color kitty, stay that midnight black. With the radiation you can change in wise, you can kill and that's a fact. The radiation, whatever that is something we don't want, cause it withers our crops and it burns our skin and it turns our livestock gone. So don't change color little kitty, don't flash your eyes. So don't change color little kitty, don't flash your eyes. So don't change color little kitty, don't flash your eyes.
Herzlich willkommen zur Lieblingssache der Woche. Mein Name ist Lien Felber und hier neben mir sitzt Anna-Karina Haller. Sie studiert Produktdesign im dritten Semester an der HBK Saar. Hallo Anna.
Hi.
Was ist denn deine Lieblingssache im Moment?
Im Moment ist meine Lieblingssache mein Notizbuch, das ich eigentlich die ganze Zeit mitnehme und in das ich eigentlich nur Sachen hineinschreibe, die wirklich wichtig sind und interessant sind. Also es gibt ja so Notizbücher, wo man alles Mögliche reinknallt, was irgendwie gerade einem auffällt. Aber im Endeffekt versuche ich das so ein bisschen zu begrenzen.
Und wie bist du denn zu diesem Notizbuch gekommen?
Tatsächlich wurde mir das geschenkt. Ich habe das ganz spontan von einer Freundin geschenkt bekommen, weil sie zurückgefahren ist nach München, weil sie von dort herkommt. Und dann hat sie mir dann sozusagen als Verabschiedung so irgendwie, weil sie wusste, dass ich im Moment kein Notizbuch mehr habe, hat sie mir das dann einfach mitgebracht.
Also das heißt, dieses Notizbuch ist nicht dein erstes Notizbuch?
Nee.
Aber zu den anderen Notizbüchern, die du vorher hattest, hattest du da eine genauso starke Bindung wie zu diesem Notizbuch, oder?
Nicht unbedingt, weil sie alle so ein ganz komisches Format hatten.
Aha.
Das Notizbuch hat jetzt wirklich so ein Geldbörsenformat, sodass man es immer mitnehmen kann. Insofern finde ich es immer sehr schön. Und was ich auch schön finde, ist, dass innen drin sind so Punkte. Das heißt, es eignet sich eigentlich zum Reinschreiben, aber auch zum Reinmalen. Und
im Vergleich zu anderen Notizbüchern, was macht das zu deinem Notizbuch und zu deinem Lieblingsnotizbuch?
Zumal halt das Format, aber auch der Rücken, also diese Bindung, also außen der Deckel und der Rücken sind halt sehr schön anzufassen. Also das ist so eine Art Leder, also so eine Kunstlederoptik.
Mhm.
Ja, ich schätze mal, das ist irgendwie so ein besonderes Kunstleder. Ich weiß ihr leider jetzt nicht die chemische Formel, aber...
Aber es sieht auf jeden Fall schön aus, das kann ich bezeugen.
Dankeschön.
Wie planst du denn dein Notizbuch in Zukunft zu nutzen?
Weiterhin wie bisher, indem ich einen Stift nehme und was reinschreibe. Also, nee, ist halt einfach immer dabei zu haben.
Mhm.
Und obwohl es ein bisschen abgetragen ist, beziehungsweise Ecken und Kanten hat... Trotzdem mag ich es.
Das gehört ja vielleicht auch mit dazu.
Ja.
Okay, jetzt hast du die Chance, in einem Satz zu versuchen, dein Notizbuch oder generell Notizbücher den Leuten, die jetzt zuhören, schmackhaft zu machen, damit vielleicht Leute, die gerade kein Notizbuch haben, sich dazu inspiriert fühlen, sich auch eins zu besorgen, um es genauso gut zu nutzen wie du.
In einem Satz.
In ungefähr einem Satz.
Okay. Eine Kampfansage an die Digitalisierung. Benutzt lieber Papier und schreibt eure Sachen einfach auf. Es geht viel einfacher und viel schneller.
Sehr schön. Jetzt darfst du dir zum Schluss noch einen Song wünschen, den wir gleich spielen.
Dann wünsche ich mir von Polo and Pan Cœur Croisé.
Okay, vielen Dank.
Je me baladais, j'étais perdu. Quand je t'ai croisé dès l'inconnu, d'un simple regard j'ai deviné le parfum fragile d'un cœur brisé. Si seulement je t'avais dit salut, il me semble qu'on se serait plu. Mais Cupid on n'a pas décoché et j'ai continué à marcher.
das war's für diese Woche. Es haben mitgewirkt.
Ich.
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 Und ich. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein bei Radio Dreiklang.
Sorry.
Ja, Mikro.